Mein Name ist Kevan Zuvisirwasch und du siehst Absolut Uncut.
Wie die Tagesschau am letzten Mittwoch meldete, sollen die mutmaßlichen Täter hinter der Nord Stream-Sprengung vom 26. September 2022 verhaftet worden sein. In Italien wurde ein 49-jähriger Ukrainer festgenommen, der das Sabotageteam geleitet haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen nutzten die Täter das private Segelboot Andromeda, von dem aus Taucher die Sprengsätze in rund 80 Metern Tiefe angebracht haben sollen. Was ist von dieser Geschichte zu halten?
Ja, was die Tagesschau da meldet, dass also private Taucher aus der Ukraine mit einem Segelboot rausgefahren sind auf die Ostsee mit Sprengstoff auf dem Rücken und dann runtergetaucht sind in 80 Meter Tiefe, um dann eben die Pipeline zu verwanzen und später auf einen Knopf zu drücken. Das ist schon hanebüchen, das ist schon vorgezogener Kölner Karneval. Vielleicht nur zu den Fakten. Also eine solche Pipeline, ja, die liegt ja nicht irgendwie auf dem Meeresgrund rum, sondern die ist vergraben. In diesem Fall in 80 Meter Tiefe. Warum? Weil dort unten gibt es ja Strömungen und eine Pipeline, die Milliarden kostet, wenn die da der Strömung ausgeliefert ist, dann geht die kaputt. Deswegen ist die auch mit Beton ummantelt und tief vergraben mit etwa 2 Meter Tiefe, damit sie über Jahrzehnte super funktioniert. Das machen übrigens alle so, nicht nur die Russen. So, und wenn jetzt plötzlich Taucher sagen, wir wollen diese Pipeline sprengen, muss man sich das so vorstellen. Erstens, sie müssen genau an die Stelle fahren, wo die Pipeline genau drunter liegt. Sie brauchen also GPS-Daten. Und dann müssen sie genau runtertauchen, also nicht schräg irgendwo, sondern genau drunter, damit sie genau die Röhre treffen. Und dann brauchen sie einen Spaten und viel Licht, weil da drunten ist es dunkel. Und dann müssen sie die Pipeline ausgraben. Das kann sich hinziehen. Normalerweise würde man für so etwas eine Art Staubsauger benutzen und Spezialschiffe, aber ein Privattaucher mit viel Zeit, so die Tagesschau schafft das schon, braucht halt mehrere Schaufeln. So, und dann läuft seine Uhr, weil in 80 Meter Tiefe kannst du nicht lange machen, du atmest ja auch Spezialgemisch und beim Auftauchen musst du auch sogenannte Dekompressionszeiten einhalten, weil sonst stirbst du. Und das haben alles private Taucher gemacht. Die haben also ein Schiff positioniert, sind dort stundenlang geblieben, ohne dass das jemand gemerkt hat, in der Ostsee, die total überwacht ist, haben dann das bisschen Sprengstoff genommen, so 30 Kilo, haben dann die Pipeline gefunden, ausgegraben, also 2-3 Meter Sand weggeschaufelt im Dunkeln, haben das dann angebracht, den Zünder irgendwie verlegt und sind nach Hause gefahren und haben dann irgendwann von zu Hause aus Boom gemacht, ja? Gut, das ist natürlich ein Intelligenztest, ob man das glaubt. Ich sage euch jetzt mal, wie es abgelaufen sein muss, damit man es erklären kann. Und das hat Hirsch alle schon gesagt. Du brauchst Spezialschiffe, du brauchst Spezialtaucher und du brauchst Leute, die so etwas den ganzen Tag üben und du brauchst vor allem Sprengstoff in der Größenordnung von 300 bis 400 Kilo. Und das Ganze musst du so tun, dass es in der Ostsee nicht auffällt. Und wie geht das? Du bräuchtest eine Übung. Du bräuchtest eine Übung, mit der du das covern kannst. Zum Beispiel eine Übung, die wenige Monate vor der Sprengung in der Ostsee stattfindet und dort übt, wie Schiffe auf einer Stelle stehen, weil dort Taucher versuchen, eine Mine zu entschärfen. Und wenn du das machst, dann lässt sich von außen nicht sehen, ob du das nur übst oder ob du tatsächlich eine Mine anbringst. Also ob du den Staubsauger genau an die Position bringst, wo eine Pipeline ist, ob du den Sand dort wegsaugst, ob du die 400 Kilo Sprengstoff dort anbringst und einen Spezialzünder und deine Taucher auf Dekompressionskammer nach oben bringst und dann eben wegfährst. Das alles lässt sich nicht von außen einsehen, weil es ist ja eine Übung, die genau das übt. Und eine solche Übung hat es ja gegeben, nämlich Balltops 22. Und deswegen ist es auch nicht aufgefallen, obwohl es für alle da war, ja? Also sichtbar, aber eben gecovert. Das ist ein altes Muster. Ich möchte daran erinnern, um den 11. September hat die NATO ein großes Manöver über Amerika geübt. Und zwar Terroristen kapern Linienmaschinen und fliegen damit in Flugzeuge. Und genau das ist ja zufällig an dem Tag passiert. Oder in London, ich glaube, das war 2005, da wurde eine Übung durchgezogen. Und zwar, es gibt einen Terroranschlag auf eine U-Bahn mit Giftgas. Und genau das ist passiert. Das sind aber auch Zufälle. Und ähnliche Zufälle erleben wir jetzt hier. Und dass die Tagesschau uns das reinreicht, damit wir es glauben, zeigt, dass die uns alle für wahnsinnig blöd halten. Und die, die das lesen und glauben, die sind auch blöd. Ja? Und zahlen dafür auch noch GEZ-Gebühren. Also, das ist vorgezogener Karneval, das ist lächerlich. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ja. Wir kommen zu Frage 2.
Am 18. August 2025 fand im Weißen Haus ein kurzfristig einberufener Ukraine-Gipfel statt. Anwesend waren US-Präsident Donald Trump, Zelensky, Macron, Großbritanniens Premier Keir Starmer, Friedrich Merz, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, Finnlands Präsident Alexander Stubb, dazu EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Warum war ausgerechnet Polen, direkter Nachbar der Ukraine, bei diesem Treffen nicht vertreten? Und was brachte der Gipfel?
Sehr gute Frage. Warum haben die Polen nicht teilgenommen? Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, spielt doch keine Rolle. Weil Europa in diesem Krieg auf europäischem Gelände eh nichts zu sagen hat. Nee, warum nicht? Die Europäer haben es vergeigt. Die Briten haben übrigens diesen Krieg maßgeblich mit eingetütet. Ne? Die wollten diesen Krieg. Warum? Weil sie nicht möchten, dass Deutschland und Russland irgendwie Freunde werden. Und jetzt ist ja Deutschland der Staatsfeind Nummer 1 in Russland, nicht mehr die Amerikaner. Das sehen ja viele nicht. Die denken immer, es geht um die Ukraine. Nee, es geht gar nicht um die Ukraine. Die Ukraine ist nur das Bauernopfer. Es geht in der Ukraine natürlich um Bodenschätze, aber der Ukrainer selber, die ukrainischen Bürger, um die geht es überhaupt nicht. Und ich möchte daran erinnern, dass Boris Johnson, als man ganz kurz vor einem Friedensvertrag war in Istanbul, dass der rübergeflogen ist, um das zu sabotieren. Und es waren auch die Briten, die gesagt haben, als Zelensky seinerzeit aus dem Weißen Haus geflogen ist, weil Trump gesagt hat, du riskierst einen dritten Weltkrieg, gesagt, komm zu uns nach London, wir können dir helfen, damit dieser Krieg möglichst weiterläuft. Und wenn man sich das Bild anguckt, ja, der NATO-Chef und Frau von der Leyen und alle Präsidenten der europäischen sitzen da vor Trump und sagen, also wie so am Katzentisch, bitte, mach bitte diesen Krieg so, dass wir den gewinnen. Und er hat gar keinen Bock drauf und schickt die alle raus und telefoniert dann mit Trump. Wenn man sich das anschaut, mit Putin, dann sagt man, ja, das zeigt die Realität. Ne? Wir haben es mit einer europäischen Union zu tun, die eine große Kindergartentruppe ist. Und Donald Trump ist halt jemand, der sein Land eher wie ein Geschäftsmodell führt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber da weiß man, was auf einen zukommt. Und er sagt sich eins, also das mit der Ukraine, das lohnt sich nicht. Das bringt auch nichts und das gewinnen wir auch nicht. Sonst müssten wir amerikanische Soldaten schicken und ich habe ja meinen Wählern versprochen, dass ich so einen Scheiß nicht mache. Also wenn ich das machen würde, bekäme ich Probleme an der Heimatfront. Lohnt sich nicht. Außerdem ist es der Krieg meines Vorgängers. Und dann gibt es dann noch Alaska und dieses Alaska würde ich gerne, was Bodenschätze angeht, erschließen. Und da brauche ich die Russen dafür, weil die haben ja diese Eisbrecher, die man braucht, wenn man ständig das Eis dort oben befreien soll. Also da arbeite ich doch mit Putin lieber zusammen, indem ich sage, da einigen wir uns, ja, und da fragen wir nicht diejenigen, die sowieso nicht das sagen, was sie denken, sondern das, was sie sagen müssen, was die Europäer oder die Briten wollen. Also Zelensky spielt da überhaupt keine Rolle. So kann man es, glaube ich, runterbrechen. Und von daher ist das, was wir da sehen, also dass Polen nicht teilnimmt oder dass sie da alle am Kassentisch sitzen, dass alle nach Hause geschickt werden, das zeigt eigentlich, in welcher lächerlicher Verfassung dieses Europa ist. Es ist eine Kindergartentruppe, die selbst zur Verhandlungsmasse geworden ist und die für den ganzen Scheiß am Ende des Tages aufkommen wird. Und ich glaube, Deutschland wird aufkommen, weil erstens haben wir unglaublich viel Geld in diesen Krieg investiert. Deutschland ist ja, glaube ich, jetzt Nummer eins. Und zweitens wird es so sein, dass es Solidarbeiträge geben wird, doch über die nächsten Jahrzehnte, dass wir dieses Land aufbauen werden. Wir Deutschen werden das machen. Ja, so. Und unsere Regierung wird das auch alles mittragen und wird von Solidarität faseln. Und neulich war es ja auch so, Unabhängigkeitstag der Ukrainer, gab es ja ein Statement aus dem Kanzleramt, dass an diesem Unabhängigkeitstag der Ukraine, dass der Friedrich Merz voll dabei ist beim Kampf gegen die Besatzungsmacht. Und da habe ich nur gedacht, tausch doch mal die ukrainischen Farben gegen die palästinensische Flagge aus. Würde er das dann auch posten? Nein. Und da sehen wir, womit wir es zu tun haben. Es ist ein lächerliches Schauspiel. Wer mir leid tut, sind die vielen Menschen in der Ukraine, die an der Front verheizt werden. Und zwar vor allem junge Männer, die man nicht fragt, die man einfach hijackt, an die Front bringt und dort dann ja ihrem Schicksal überlässt. Um die tut es mir ehrlich leid. Und deswegen jeder ukrainische junge Mann, der an der Front verheizt wird und sich aufmacht und flüchtet, da muss ich sagen, eine kluge Entscheidung. Super. Danke. Das ist meine Antwort zu Frage 2.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Flüchtlingspolitik der vergangenen 10 Jahre kritisch bewertet. Der Merkel-Satz »Wir schaffen das« habe sich nicht erfüllt. Zu wenige Geflüchtete seien in Arbeit gekommen. Von der aktuellen Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz fordert er deshalb einen Kurswechsel. Was soll man als Konsument dieser Tagesschau-Meldung mit dieser Botschaft anfangen?
Ja, ich meine, das wird schwierig irgendwie zu beantworten. Ne? Also »Wir schaffen das« ist der Satz einer Frau gewesen, die bei der CDU gearbeitet hat. Frau Angela Merkel. Dann kamen ganz, ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland. Viele hatten das Recht auf Asyl, kamen aus Kriegsgebiete, aber noch mehr viele kamen hierher und hatten gar kein Recht, hierher zu kommen. Die wollten einfach nur ein besseres Leben. Wirtschaftsflüchtlinge. Für mich nachvollziehbar und auch verständlich, dass jemand sich ein besseres Leben erwünscht, aber die haben kein Aufenthaltsrecht. Und wenn dann noch Leute hierher kommen, die irgendwie kriminell werden, dann müsste man die eigentlich nach Hause schicken, aber diese Regierung hat das nie getan, sondern hat sie trotzdem geduldet. So. Und langsam ist es eben so, dass das Fass da ein bisschen überläuft und die Menschen keinen Bock mehr darauf haben, weil sie sagen, hier stimmt was nicht, und dann die AfD wählen. Und damit das nicht noch weiter passiert, sagt jetzt ein CDU-Mann, er fordert einen Kurswechsel, und zwar von der Regierung, die durch eine CDU angeführt wird, also durch Friedrich Merz. Also nochmal, also Angela Merkel von der CDU hat die Gates 2015 geöffnet, Friedrich Merz macht mit dieser Politik irgendwie weiter Und ein anderer CDU-Mann sagt, wir wünschen einen harten Kurswechsel, als wäre das ein Kurs von einer anderen Partei gewesen. Das ist CDU-Politik. Und wenn er das jetzt daraus aussprechen würde, müsste er sagen, Kurswechsel bedeutet das, was die AfD sagt. Ja, ist richtig. Und was sagt die AfD? Die AfD sagt nicht, alle raus. Das sagt die AfD nicht. Ne? Wer das behauptet, der ist ein Propagandaopfer. Die AfD sagt, wer das Recht auf Asyl hat, darf bleiben, vollkommen klar. Wer einen deutschen Pass hat, darf bleiben, vollkommen klar. Aber wer hierher kommt und keinen Duldungsstatus hat, oder einen Duldungsstatus hat, aber keine längere Aufenthaltsgenehmigung, weil er ist ein reiner Wirtschaftsflüchtling und in seinem Land ist auch gar kein Krieg, ja, dann soll der wieder bitte nach Hause gehen. Und wenn jemand hierher kommt und kriminell geworden ist, dann hat er seinen Gaststatus verwirkt, ist in jedem anderen Land auch so. Versucht das mal in Amerika. Ja. Wenn du in Amerika eine Green Card hast und kriminell wirst, dann fliegst du raus. So. Und das ist also auf der ganzen Welt so. Und die AfD sagt, wir wollen eigentlich Deutschland wieder normal. Also in dieser Frage. Und das sagt jetzt auch der Lindemann. Nur nennt er das nicht so. Er sagt Kurswechsel. Ja. Und warum sagt er Kurswechsel? Damit du, der du das siehst, das nicht durchschaust und denkst, man müsste die CDU wählen, damit es besser wird. Aber es war die CDU, die das eingetütet hat. Und es ist eine CDU-Partei, die im Moment dieses Land weiter in den Abgrund führt. Der Merz. Obwohl, ist ja eigentlich keine CDU, ist ja eigentlich BlackRock. Kompliziert, nicht wahr? Vielleicht lässt sich auf der Ebene von Parteien nicht wirklich ein Kurswechsel herbeiführen. Das weiß der Lindemann natürlich, aber er möchte das Spiel am Laufen halten, denn wenn er wirklich diesen Zaubertrick verraten würde, dann wäre er sein Job los. Und darum geht's. Es geht am Ende immer des Tages darum, dass diejenigen, die das äußern, ihren Job behalten. Die sind nämlich sehr gut bezahlt, diese Jobs in der Politik. Und das Tolle ist, Politiker zahlen keine Steuern. Das lohnt sich schon.
Der SPD-Finanzminister Lars Klingbeil ist unmittelbar nach dem Ukraine-Treffen im Weißen Haus nach Kiew gereist, um dort Deutschlands Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen. Doch was ist das für eine Unterstützung, wo die Bundesregierung doch bereits beschlossen hat, der Ukraine in den kommenden Jahren jährlich 8,3 Milliarden Euro bereitzustellen? Zudem wäre eine Reise nach Kiew nicht eigentlich der Job des aktuellen Außenministers, Johann Wadephul, CDU?
Gute Frage, aber eigentlich kann man sagen, ist doch egal, wer nach Kiew fährt. Ob es jetzt der Finanzminister ist oder der Außenminister oder eine Wirtschafts- oder eine Familienministerin oder irgendjemand, der Landschaftsgärtner ist, spielt doch sowieso keine Rolle. Ist doch sowieso Personal, was von dem, was sie da von sich geben, keine Ahnung haben. Von Tutenblasen überhaupt keine Ahnung. Das sind wir doch jetzt schließlich gewohnt seit Baerbock. Oder es spielt keine Rolle. Ja, du kannst jederzeit ein Ministerium übernehmen, wenn du mit Herzblut dabei bist und dich da reinarbeiten. Und von da ist es auch vollkommen egal. Richtig, eigentlich wäre das die Aufgabe des Außenministers von der CDU. Aber die SPD möchte signalisieren, dass, obwohl sie die Wahl verloren haben, sie bestimmen, wohin die Reise geht. Und deswegen möchte die SPD noch mal signalisieren mit diesem Finanzminister, dem heimlichen Außenminister, sagt man ja in der Berliner Republik, dass die Ukraine weiter unterstützt wird. Man muss sich die Frage stellen, warum der nach dem Ukraine-Gipfel in Washington dahin gefahren ist. Naja, weil der möchte, dass weiterhin Geld fließt, ja? Also zu dem, was eh schon geflossen ist. Also weitere 8,3 Milliarden pro Jahr. Das ist eine Menge Geld. 8,3 Milliarden und das geht dann in die Unterstützung. Und das Wort Unterstützung bedeutet nicht, dass sie dort irgendwie Brunnen bauen und Mädchenschulen, das kennen wir, sondern die kaufen dort Waffen. Amerikanische Waffen, die dann für wenige Minuten in der Ukraine an der Front zum Einsatz kommen und dann ist das Geld weg. Ja. Für wen arbeitet dann dieser Klingbeil eigentlich? Jedenfalls nicht für die, die ihn gewählt haben. Aber Hand aufs Herz, die, die ihn gewählt haben die das wirklich geglaubt? Na, da kann man nichts mehr machen, wenn man das immer noch glaubt. Ja.
Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck legt zum 1. September 2025 sein Bundestagsmandat nieder und zieht sich komplett aus der deutschen Politik zurück. Ab 2026 arbeitet er am Dänischen Institut für internationale Studien in Kopenhagen und übernimmt internationale Gastprofessuren, vor allem als Redner. Kann Deutschland diesen Abgang eines grünen Spitzenpolitikers verkraften?
Also ganz ehrlich, Robert Habeck geht. Er verlässt nicht nur den Bundestag, sondern auch Deutschland. Da habe ich mich schon gefragt, ob ich das richtige Outfit trage. Eigentlich müsste ich ja schwarz tragen. Dieser großartige Redner, dieser fantastische Wirtschaftsminister, der so viel für unser Land getan hat. Blühende Landschaften, ich sage nur Energiewende, Heizungsgesetz, LNG-Terminals, das ist ja Chipfabriken. Ein blendender Redner. Und wenn der irgendwo aufgetaucht ist in irgendwelchen Talkshows, dann hingen die Reporterinnen an den Lippen, weil er einfach so unglaublich sexy war mit seinem Dreitagebart. George Clooney kann sie warm anziehen. Und der geht jetzt, ob wir das verkraften können. Schwierig wird das. Meine persönliche Meinung. Ich glaube, der Herr Habeck ist eine komplette Null. Die Art, wie er gesprochen hat, war einfach nur ein Satzbau wie Bernd das Brot. Nur ohne Witz, keinerlei Raffinesse und Das Amt, was er da bekleidet als Wirtschaftsminister, da war er ähnlich überfordert wie seine Freundin, die Außenministerin. Die ist Außenministerin. Und er ist politisch gesehen von dem, was er da so von sich, was er sagt, eine komplette Null. Er hat dieses Land maßgeblich mit ruiniert. Und davon wird sich dieses Land auch über die nächsten Jahrzehnte nicht erholen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber mit der halte ich mich zurück. Deswegen, ich bin sehr traurig, dass Robert Habeck geht. Aber ich weiß, es wird ihm gut gehen, weil bis zu seinem Lebensende, egal wo er lebt, wird er von einer fürstlichen Rente leben, die er nicht versteuern muss. Denn er bekommt ja eine Ministerrente von deutschen Steuergeldern. Dann wären deutsche Rentnerinnen in Zukunft länger und Rentner in Zukunft länger arbeiten müssen, damit es mit diesem Land wieder bergauf geht. Das passt schon alles. Das war Absolut Uncut und mein Name ist Kevan Zubisiyavash. Und ohne eine gehörige Portion Humor lassen sich diese Fragen gar nicht beantworten. Ich glaube, ich zitiere jetzt mal Woody Allen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ab und zu braucht er einen Drink und den hole ich mir jetzt.
Dies war eine Produktion von Absolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Absolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter absolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter absolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Absolut. Jetzt erst recht.